Herzlich willkommen zur 262. Ausgabe von CropFM. Mein Gast heute Abend ist Ahmed Kamas und es geht um Energie, Synergie und Exergie. Noch heute ist wieder der CropCom verfügbar, jener Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann. CropFM, www.cropfm.at, dann einfach auf CropCom klicken, ganz oben. Seht diesen Chat ein und gebt die Fragen dann vor allem im zweiten Teil der Sendung sehr gern an den Telefongast weiter. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, gratis beziehbar von der Startseite aus von CropFM, www.cropfm.at. Man kann mir sehr gerne mailen, Beantwortung dauert meistens ein bisschen, bitte um Entschuldigung, aber einfach cropfm@mur.at oder vom Mail-Link gleich unterm Header. Alle Sendungen erscheinen als Podcast und es gibt ein Archiv mit allen bisherigen Ausgaben, fast allen, in dem die Dateien als Real Audio und MP3 vorliegen und man kann die einzelnen Sendungseinträge auch direkt verlinken in Foren oder wo auch immer es angebracht erscheint, was mich immer sehr freut. Es gibt ja auch ein Forum für diese Sendung, betreut von Valador Unarmed, Wingman und Eraser und befüllt von euch da draußen mit Fragen, Kommentaren, Lob und Tadel und Diskussionen und so allen möglichen Themen, die auch hier behandelt werden oder auch nicht. Das Coverbild ist heute wieder gestaltet von Matthias Töpfer. Sehr schön und es zeigt meinen Gast beim Sinieren über diverseste Theorien. Es gibt ein Shirt zu dieser Sendung. Das CropFM-Shirt ist im Kickshop zu beziehen. Links ganz oben, der Link ist ganz oben rechts auf der Startseite. Und natürlich, wenn diese Sendung, dieses Projekt jemand mit einer Spende unterstützen möchte, freut mich das natürlich. Geht via PayPal oder Überweisung und an dieser Stelle wie immer ein großes Danke an alle, die diese Gelegenheit schon wahrgenommen haben. Und das Ganze hier wird übrigens gehostet von Fetznetz, dem Betreiber der Servers quasi, der Hoster und von Gerd Brandner, der waltet über der Konsole und schaut, dass das Ganze rund läuft. Und seit Juli gibt es ja auch eine ganz fette Maschine und irgendwelche Engpässe mit dem Server sollten seither wirklich der Vergangenheit angehören. Matrix 3000, da gibt es ja eine History-Spezialausgabe, die Ausgabe 1, mit Artikeln von Franz Bluder, von Romanov im Kreml, neue Spuren über das Schicksal der Zarenfamilie, Grazina Foser über Geheimcode der Geschichte, Roland Roth über die Magie der Menhire, Zeugen der Megalithkultur in Deutschland, auch hier in der Steiermark gibt es davon ja ziemlich viel, und vieles mehr in der Spezialausgabe History der Matrix 3000. We'll be right back. die Biotechnikfirma MFC, das ist irgendwie zusammengeschrieben, ganz seltsam, erzeugt Abwasser aus Strom. Das ist sehr interessant und auch zur heutigen Sendung, also Abwasser erzeugt Strom aus Abwasser, andersherum. Und passt natürlich zum Thema der heutigen Sendung. Diese Firma hat also einen neuartigen Prozess entwickelt, der Wasserkraftwerken dabei helfen soll, in ihren Kläranlagen deutlich weniger Energie zu verbrauchen als bisher. Im Idealfall kann eine solche Anlage auf Basis der Biobrennstoffzellen die notwendige Energie für mechanische und chemische Reinigungsverfahren gleich selbst erzeugen, wie praktisch. Immerhin 30-40% billiger soll die Klärung so insgesamt werden können, heißt es in einer Modellrechnung. Kläranlagen sind erstaunlich energieintensiv, das wusste ich eigentlich gar nicht. 2% des weltweiten Strombedarfs gehen laut aktuellen Statistiken bislang dafür drauf, Wasser wieder auf ein umweltzumutbares Maß zu reinigen. Natürlich geht es da auch um Abwässer von Industrien etc. 80.000 Megawatt für gut 40 Milliarden Dollar im Jahr. Und wenn man da 40%, bis zu 40% einsparen könnte, wäre das doch echt toll. Und es gibt wieder einen neuen Blog des Dr. Nachtstrom. Fantastik nennt er sich, über Fantastisches im Comics, Buch, Film und Musik. Von Gaiman bis Moore bis Morrison, von Poe über Lovecraft bis Gibson, von Steampunk bis Space Opera. Von They Came From Outer Space bis Avatar. Und wer bei den mittlerweile schon 4 aktiven Blogs des Doktor langsam den Überblick verliert, findet alles gesammelt in einem brandneuen Portal unter www.doktor.at. Und weitere News findet man natürlich tagesaktuell auf der Startseite, also auch als RSS-Feed beziehbar, www.cropfm.at, beziehungsweise sendungsaktuell vom Newslink des jeweiligen Archiveintrages aus. Also wenn man im Archiv auf Mehr klickt und dann oben links gleich unterm Titel, da gibt es ein Icon, da steht News drauf. Und da sieht man dann immer, auch wenn es schon Jahre zurück ist, die News, die Links, die ich in dieser Sendung behandelt habe. Einige mehr, aber auf jeden Fall auch die, die ich behandelt habe. Ja, und hier geht es gleich weiter mit Ahmed Kamas. Seit beinahe 40 Jahren forscht der deutsch-syrisch-irakische Technologe, Journalist, Übersetzer und Science-Fiction-Autor unermüdlich in Sachen alternative Energien und Energieerzeugung. Auch thermische Solaranlagen, chemiefreie Landwirtschaft und neuartige Bewässerungssysteme sind Teil seines reichen Erfahrungsschatzes. Das Buch der Synergie, das erstmals 2007 als Website erschienen ist, behandelt all das und noch mehr, eine einzigartige Quelle an Informationen abseits ausgetrampelter Pfade, die sich ja ohnehin als immer unbrauchbarer erweisen. Höchste Zeit, den Mann einmal selbst hier auf Sendung zu Wort kommen zu lassen. Ahmed Kamas, live auf Crop FM, jetzt gleich. Ja, bei mir am Telefon jetzt Ahmed Kamas, der Schöpfer des Buches der Synergie. Guten Abend, Ahmed. Schön, dass du bei mir zu Gast bist.
Ja, guten Abend. Das ist mir eine Ehre.
Mir auch. Hörst du mich gut? Alles klar?
Ja.
Kannst du mich verstehen? Wunderbar, wir hören dich auch sehr gut. Ja, es ist auch mir eine große Ehre, denn ich wusste ja nichts von diesem unglaublichen Werk, das da im Netz seit 2007 existiert, bis du mich einmal angemailt hast bezüglich einer anderen Sendung, und so sind wir dann ins Gespräch gekommen, und es war wieder einmal so ein so ein interessantes Erlebnis für mich. Ich beschäftige mich schon, ja, ich sage mal, seit 15 Jahren circa mit alternativen Energien, mit diesem Begriff freie Energie etc. Aber darüber bin ich eigentlich noch nicht gestoßen, und man fragt sich dann immer, was schlummert da noch alles im Verborgenen?
Ja, das ist richtig.
Ja, also sicherlich einiges. Und heute haben wir quasi ein Juwel gehoben, oder werden wir es heben, das Buch der Synergie. Ein sehr umfangreiches Werk, das komplett gratis im Netz zur Verfügung steht. Bevor wir jetzt da ein bisschen drauf eingehen und auf die Struktur dieses Riesenwerkes da, kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen, über deinen Werdegang? Du bist ja unter anderem auch, oder hauptberuflich im Moment, sagen wir, Übersetzer.
Ja, einer der wenigen Dolmetscher hier in Berlin.
Ja, einer der wenigen arabisch schreibenden Science-Fiction-Autoren,
ja,
Kurzgeschichten.
Ja, nebenbei so.
Ja, auch recht interessant. Und natürlich Forscher in Sachen freie und alternative Energien. Wie kam es denn dazu, dass du dich mit dieser Riesenthematik begonnen hast, auseinanderzusetzen?
Eine kleine Korrektur, ich würde das Wort Forscher für mich selbst nicht nehmen, sondern eher Archivar oder Dokumentarist oder Chronologe. Ne? Also Forscher lasse ich lieber den Leuten, die tatsächlich im Labor, an der Werkbank, an den Versuchsstationen arbeiten. Aber nebenbei, okay.
Aber du hast doch auch ein Rotorblatt einmal mitentwickelt.
Ja, können wir gerne drauf.
Da, deshalb nannte ich dich auch Forscher. Also ich bin da jetzt auch nicht so freizügig mit diesem, aber ja, okay, egal.
Danke. Gut, also kurzer Hintergrund. Mein Vater kommt aus dem Irak. Ich glaube, deiner auch.
Ja.
Meine Mutter aus Deutschland. Und geboren bin ich in Berlin, habe die ersten paar Jahre hier in Berlin auch verbracht, und dann haben meine Eltern, da war ich etwa 5 Jahre, in Damaskus, Syrien, ein selbstständiges Ingenieurbüro eröffnet. So Industrievertretungen, Industrierohstoffe, Industrieanlagen, hier hauptsächlich für die deutschsprachige Industrie, also Deutschland, Schweiz, Österreich. Und so bin ich halt dort aufgewachsen, habe auch im Grunde die gesamte Schulzeit in Damaskus verbracht, also bis zum Abitur 1970. Bin dann erstmal bei MBB gelandet, all dieweil mein ursprünglicher Plan seit dem Alter von, ich glaube, 7 Jahren, war klar, Klein Ahmed wird Astronaut. So. Und gut, 1970 war das nach dem Abitur relativ einfach, ein Praktikum zu machen, Raketen und Flugzeug- und Raketentechnik bei MBB Finkenwerder. Und danach wollte ich anfangen zu studieren hier an der Uni und wurde doch etwas geschockt insofern, als das mir gesagt wurde, aber ihr syrisches Abitur, das ist ja hier in Deutschland gar nicht anerkannt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe in relativ kurzer Zeit den Lehrstuhlinhaber Professor Kölle kennengelernt und die Ingenieure. Letztendlich habe ich dann 6 Jahre an einer Ausgründung des Instituts für Luft- und Raumfahrt hier in Berlin gearbeitet, habe nie in meinem Leben auch nur eine einzige Vorlesung besucht an der Uni, war also als freier wissenschaftlicher Mitarbeiter beschäftigt, was dann letztendlich für mich auch irgendwie lukrativer und angenehmer und viel interessanter war, als da irgendwie studieren zu müssen. Ich hatte ein eigenes Büro, hatte mein Geld, und was ich brauchte an, sagen wir mal, Wissen oder was mich interessiert hat, das habe ich mir natürlich da alles dann auch selber aneignen können. Und das war eine sehr lustige Zeit, Anfang der 70er hier in Berlin. Ich meine, Hippie Paradise, ne? Wir hatten wir haben hier in Berlin wie die Made im Speck gelebt, muss man ganz ehrlich sagen. Es war alles subventioniert, es war alles billig. Es war eine kleine Insel in diesem bösen, roten, umliegenden Meer, was uns überhaupt nicht gejuckt hat, mehr oder minder hier in Berlin. Und es war eine schöne Zeit. Es war auch die Zeit, wo zum ersten Mal solche Begriffe wie Solarkollektor, Windrad irgendwie langsam aufploppt. Man hörte, irgendwelche Freaks haben auf ihrer Landkommune ein kleines Windrad sich gebaut. Irgendwelche anderen experimentieren mit Solarkollektoren rum. Naja, man hat sich ein bisschen damit beschäftigt. Dann die sogenannte große Ölkrise oder der sogar manchmal Ölkrieg genannte, die Geschehnisse 1973. Und wenn man dann morgens irgendwie in die Uni kommt und die Kollegen, Achmed, was machen denn deine Scheiß da für einen Scheiß schon wieder und so, ne? Naja, dann habe ich mich angefangen, ein bisschen mehr mit dem Thema Energie zu beschäftigen. Öl als Waffe, klar, das war ein Politikum. Und mir ging es dann aber relativ schnell mehr darum, herauszukriegen, wie ist Energie wirklich in diesem gesamten globalen System einzuordnen? Also es gibt diese riesigen, gewaltigen Energiekreisläufe, die hauptsächlich aus der Sonne und aus dem Erdkern gespeist werden, plus der mechanischen Bewegung, dass der Planet sich ja um die Sonne dreht. Aus diesen, aus dieser Kombination entstehen ja fast alle Sekundärenergiequellen, die wir Primärenergiequellen auch nennen, egal ob es nun fossile, gespeicherte von langen Jahrtausenden Solarenergie oder aus der Erdwärme hervorgekochte irgendwelche nicht fossilen Rohstoffe, sei es halt Wind, ein Ergebnis von Erdrotation plus unterschiedlicher Sonneneinstrahlung und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite unser menschlicher Bedarf. Und da ist mir aufgegangen, dass es halt einen, nehmen wir doch mal ein religiöses Wort, dass wir eine Erbsünde mitschleppen, und zwar das Feuer.
Okay, und ja, wie äußert sich das deiner Meinung nach, oder was ist das Problem mit dem Feuer?
Ja, also ich möchte jetzt unseren netten Abend hier nicht mit einer Latte von Katastrophenmeldungen beschmutzen. Es reicht, was durch Öl, durch Gas, durch Uran und auch Kohle verschmutzt wird. Ich meine, das kriegen wir ja alle mit. Wir erfahren es auch vielleicht nicht hautnah, aber inzwischen ist das ja nicht jetzt irgendwo in der Schmuddelecke oder wo man es unter den Teppich kehren kann. Sei es jetzt Atomunfälle, sei es Tankerkatastrophen, Oilspills oder was auch immer.
Das heißt, Feuer, wenn ich das jetzt für mich übersetzen darf, ist für dich Explosionsenergie, Drucktechnologie, alles, was mit Druck funktioniert.
Sehe ich das richtig? Kann man schon sagen. Also ich erkläre es auch manchmal so mit diesen Worten. Das ist sehr treffend, weil im Grunde funktionieren die ja alle nach einem einzigen Schema. Ich versuche, möglichst hohe Temperaturen zu erreichen, um einen möglichst hohen Druck zu erreichen. Diesen Druck richte ich dann in irgendwelchen dicken, deftigen, robusten Zylindern oder Gasturbinen oder sowas aus, dass sie entweder erstmal sozusagen in einer Richtung gehen und dann habe ich eine Pleuelstange am Ende und kriege da eine Rotation raus, oder ich habe eine Turbine, wo ich dann eben über Rotorblätter eine Rotation rauskriege. So, und dann muss ich noch diese Rotation wiederum über Generatoren in Strom umwandeln. Also ein Atomkraftwerk ist nichts anderes als ein extrem komplizierter, aufwendiger Tauchsieder.
Ja, also kann man so sagen. Ja.
Macht ja nur heißes Wasser.
Auch sehr gefährlich allerdings. Ne? Viel gefährlicher als so normal.
Das haben halt all diese Dinge an sich, wobei Kohle, Gas, Öl ja noch nett sind, insofern, als dass wir als Menschen ja gewisse Sensoren gegenüber Temperatur, Gerüche oder Rauch oder sowas, ne, wir sehen es, wir riechen es, wir spüren das. Das heißt, man kann also zumindest versuchen, in der entgegengesetzten Richtung möglichst schnell abzuhauen.
Das geht bei Uranverseuchung und Strahlenverseuchung nicht. Ich habe da unlängst, also heuer im April, den Professor Weiß aus Wien, weiß es nicht, ob er Doktor ist, ich nehme an, ist auch egal, interviewt, der ja seit den 70ern, du kennst ihn vielleicht vom Namen her, ja, dagegen wettert und der also Erschütterndes mir wieder mal berichtet hat, auch über den gesamten die Durchrechnung von so einem Kraftwerk, die Energiebilanz, das schaut alles furchtbar aus und wir erkaufen uns das mit einem riesigen Gefahrenpotenzial, wie es jetzt in Japan sich wieder gezeigt hat. Aber hier, da wo ich sitze, ich weiß nicht wie viele, ich habe da letztens einmal völlig Horrorzeug gehört, 40 glaube ich innerhalb von 200 Kilometern, aber dafür lege ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer, aber wenn es nur eins ist, ja, und die Schweiz hat ja 6, also gut, das ist vielleicht außerhalb dieses Radius, aber egal, es ist ein ziemlicher Wahnsinn, der da betrieben wird und es ist eine Geldmaschine und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es diese Technologie überhaupt gibt, neben der militärischen Anwendung, die sowieso völlig indiskutabel ist, meiner Meinung nach, aber okay. Aber okay, ist eigentlich nicht okay. Und,
ich verstehe dich.
Ja, und jetzt
du meinst, dass es halt, es ist das größte Geschäft auf dem Planeten derzeit.
Ja, Waffen und
nee, Energie ist größer als Waffen und Nahrung zusammen.
Das stimmt. Ja. Und wir sind ja mitten in Finanzkrisen, eine nach der anderen. Es wird über den nervösen Markt gesprochen. Meiner Meinung nach völliger Schwachsinn. Wie soll der Markt nervös sein? Das ist ja...
Naja, ich meine, wenn der Markt nervös ist, dann müsste der Markt auch in der Lage sein, Beruhigungstabletten zu schlucken.
Ja, genau, und die gibt es aber nicht oder sie helfen halt nicht. Und ich meine, die Leute werden halt völlig verrückt gemacht und dann ist der Markt nervös, na großartig. Ne? Mhm. Und dieses ganze Spiel hängt natürlich extrem mit Energie zusammen. Das ist, wie du sagst, es ist das größte Geschäft und da braucht man eigentlich nicht mehr dann viel darüber zu sagen. Und wenn man sich dann anschaut, welche Technologien werden gefördert und welche nicht, dann kommt einem doch wirklich das Kotzen, ne?
Ja, das ist leider so. Allerdings braucht man, sagen wir mal, vielleicht nicht mehr ganz so viel zu kotzen wie noch vor 20, 30 Jahren.
Gott sei Dank.
Ja.
Gehen wir also gleich weiter mit einer Begriffsklärung. Da schwirrt ja, also jetzt vor allem in der alternativen Medienszene etc., schwirren Begriffe herum wie Neuenergie, freie Energie, Nullpunktfeld etc. Wofür stehen die eigentlich jetzt für dich und was bedeuten die, wenn wir das vielleicht kurz so umreißen könnten?
Jo, da ich mich seit, wie gesagt, 73 damit beschäftige und dann konkret seit 75 auch intensiv und seit 80 dann auch teilweise praktisch, aber da kommen wir ja noch drauf, habe ich mir vor ein paar Jahren diesen Begriff freie Energie möglichst zu vermeiden. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einmal, er ist inzwischen viel zu besetzt durch alle möglichen verschiedenen Meinungen, Interessen, Richtungen oder wie auch immer. Und er ist einfach falsch, weil der Begriff freie Energie ist ein physikalisch bekannter Begriff. Helmholtz freie Energie, kann jeder mal kurz googeln, was das ist. Und ich finde es dumm. Das ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen neuen fossilen Brennstoff verkaufe und den Benzin nenne. Obwohl es was völlig anderes ist. Nur weil eben, ja Mensch, das Wort Benzin, das kennen doch alle, das ist doch, ja, da brauchen Sie sich nicht erst an ein neues Wort gewöhnen oder sowas. Aber das ist definitiv falsch, weil es ist eben nicht Benzin. So, ich bevorzuge den Begriff neue Energie, weil neu ist offen, es ist noch nicht bewertet, Neues muss nicht unbedingt gut sein, genauso wie Altes nicht unbedingt schlecht sein muss. Ne? Und da passt viel mehr rein. Da passen sowohl neue Energien rein für Leute, die eben noch nichts davon gehört haben, die für uns, die wir uns seit längerem damit beschäftigen, schon alte Hüte sind. Eine Menge Leute wissen, ja, Sonnenenergie, Windenergie, so, und dann ja, irgendwie mit Wellen habe ich da schon mal was gehört oder sowas. Ne? Und wenn man sich dann erinnert, es gibt auch noch Gezeitenenergien, es gibt auch Meeresströmungen, es gibt auch Geothermal, es gibt, dann kommen sie im Staunen überhaupt nicht mehr hinterher. Und für genauso viele Menschen oder noch mehr Menschen sind die Energien, die noch nicht verifiziert worden sind, jedenfalls in einem ausreichenden und öffentlichen und transparenten Maße, einfach in Spinnerei und ach ja, funktioniert, gibt's das denn, das geht doch ja nicht und so. Und dann kommt irgendwann mal der Begriff Perpetuum mobile und so weiter. Nehmen wir diesen Begriff als Startpunkt und nicht als Ende, weil was ist ein Perpetuum mobile? Von der Idee her etwas, was ich einmal anstoße und was sich dann ewiglich dreht. Toll. Ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen. Was soll ich denn mit so einem Teil, was sich ewig dreht, abgesehen davon, dass das gesamte Universum anscheinend Perpetuum mobile ist, weil sich zumindest seit dem Big Bang und bis zum Big Crunch auch die ganze Zeit dreht und bewegt und alle Teilchen bis zum letzten Atom. Also ist das irgendwie Quatsch? Nein. Wenn ich mich interessiere für eine sinnvolle, effektive, neue Energie, dann muss ich etwas suchen, was mir pro investierte Einheit, sagen wir mal, ich investiere 1 Kilowatt, hey, ich will 100, ich will 1000, ich will 10.000 Kilowatt da zurückkriegen dafür. Sonst wäre das doch eine Beleidigung für die Intelligenz. Ne? Und nicht, dass irgendwie was nur von alleine läuft. Und jetzt die Überlegung, woher kommt dieser Überschuss oder dieses Plus? Und genau das ist auch die einzig legitime Frage, die gegenüber diesen ganzen vielen Erfindern zu stellen ist oder gestellt werden darf, um es korrekt zu sagen. Aus welchem Reservoir schöpft dein Gerät deine Erfindung? Und egal wie diese Person heißt, ob sie Schauberger heißt, ob sie Nikola Tesla heißt oder einer von den inzwischen bei mir, also ich habe sicherlich über 1000 oder 1500 Namen und kurze Biografien hier schon gesammelt, noch alles auf Papier, es ist noch nicht alles online, aber wie gesagt, es gibt da Unmengen von. Wenn diese Leute jetzt aber klipp und klar antworten und sagen, ich weiß es nicht, dann ist das keine Verurteilung ihrer Erfindung.
Ja, solange sie zeigen können, dass sie schöpfen, ich meine, ist das ja, das ist eigentlich das Wichtigste, ne? Dass man zeigen kann, dass man eben, du hast jetzt diesen Over-Unity-Effekt angesprochen, also es bringt nicht sehr viel, wenn ich da ein Perpetuum mobile betreibe, das gerade so viel Energie, woher auch immer, beziehen kann, um quasi nicht stehen zu bleiben, aber nicht mehr schafft. Das heißt, wenn man da jetzt versucht, dann irgendwas damit anzutreiben, reicht es schon nicht mehr aus. Es kann gerade seine eigene Trägheit quasi kompensieren.
Das beschreibt übrigens eine Vielzahl von den sogenannten Magnetmotoren, die seit Jahrzehnten und inzwischen im Netz kursieren.
Mhm.
Kannst du noch nicht mal ein LED-Lämpchen dranhängen, ohne dass es sofort mit quietschenden Bremsen stehen bleibt.
Mhm. Ne? Ja. Aber was du jetzt so meinst oder was du jetzt anspielst, ist quasi dieser Over-Unity-Effekt. Ich stecke jetzt 1 Watt hinein und aus irgendeinem Grund schaukelt sich das dann auf durch Resonanzeffekte, weiß der Kuckuck, und dann kommen eben 10 Watt raus hinten und das ist dann halt so. Und die Frage, es ist natürlich, das Problem ist dann, glaube ich, oft so, dass wenn also jemand so eine Maschine zeigt, so einen Prototypen hat, ich habe noch nie einen gesehen, aber sagen wir mal, er existiert, dass dann er keine Theorie hat, um zu erklären, warum dieser Motor funktioniert.
Exakt.
Und dann aber was in Kraft tritt, was man überall, auch in der Archäologie beobachten kann, wenn etwas nicht in das gängige Modell passt und kein theoretischer Überbau existiert, um es zu erklären, dann wird es quasi rückwirkend als nicht existent erklärt. Einfach
ja.
So.
Ja, ist eine bequeme Methode, ne?
Das ist dumm.
Natürlich ist das dumm.
Sehr dumm.
Das ist völlig hirnrissig und es ist überraschend, dass das aber seit Generationen immer wieder passiert.
Jemand schreibt da bei Testatica auch Blödsinn,
genau,
oder wie?
Genau, habe ich gedacht, eben als du das gerade gesagt hast.
Was ist mit diesem Gerät? Also erzeugt
es gibt
das
genügend Zeugenaussagen, denen ich glaube, die sagen, jawohl, gesehen, kontrolliert, funktioniert, lässt ein paar Leuchten, ich weiß nicht, 2 oder 4 60 Watt Birnen die ganze Zeit. Auf der anderen Seite die Testatik-Gemeinschaft selbst, die eben schon seit sehr, sehr langer Zeit damit zugange ist, unterwegs ist, die sagen, da, die Menschheit ist noch nicht reif. Ja, gut, was soll man wiederum dazu sagen, ne?
Vielleicht haben Sie recht. Ich meine, ein anderes Thema, das wir jetzt, und jetzt sind wir schon mitten im freien Energiethema drinnen, das ist natürlich nicht das einzige, mit dem du dich beschäftigst, aber bleiben wir noch mal kurz da. Ich meine, eine Sache, die ich mir schon öfter gedacht habe, ist, wenn jetzt also eine freie Energiemaschine mit einem unglaublichen, unter Anführungszeichen natürlich, freie Energiemaschine, mit einem unglaublichen Over-Unity-Effekt existieren sollte, ja, wo man tatsächlich irgendwelche Potenziale des Universums anzapfen kann, ja, theoretisch, dann wäre das natürlich auch wieder mal ein wunderbares, eine wunderbare Basistechnologie, um jetzt den Superlaser zu betreiben, weil das Schwierige ist ja immer die Energiequelle, ne? Und wahrscheinlich würde man damit Waffen bauen, ne?
Auch. Also ein Superlaser ist mir sympathischer als eine Atombombe.
Ja, mir auch, aber trotzdem kann er genauso unangenehm sein, ne? Im Endeffekt, ob du jetzt verdampft wirst oder, ja.
Nee, also wir sollten auch im Blick ins Dunkel Ausgewogenheit walten lassen. Ein Laser ist eine sehr zielgerichtete Waffe und sie hat zumindest keine Sekundär- und Tertiärschäden an der Umwelt, wie zum Beispiel eben radioaktive Verstrahlung bei Atombomben.
Ne? Ja, das stimmt schon, aber du weißt ja, was ich...
Argument jetzt natürlich für eine Neutronenbombe. Ich bitte, das nicht so zu verstehen.
Ja, genau. Na, aber du weißt jetzt schon, was ich meine.
Ich verstehe absolut, was du meinst, und ich weiß auch, dass du verstehst, was ich meine. Ja. Natürlich, aber soll das uns irgendwie behindern, verdammt nochmal? Oder irgendjemand anderes? Der erste Stein, den ein fünffingeriges Glied in die Hand genommen hat, wurde als Waffe benutzt. Der erste Prügel wurde als Waffe benutzt. Küchenmesser haben schon Morde begangen. Und es ist doch immer der Mensch. Es ist doch nicht die Sache an sich. Es ist doch nicht das Gerät.
Ja, man könnte auch als Argument anführen, ja, das stimmt natürlich. Wenn wir Zugang zu derartigen Energiequellen erhielten, dann könnten wir neue, schreckliche, furchtbare Waffen bauen, die vielleicht sogar noch leichter eingesetzt werden, weil die Hemmschwelle weniger ist, weil, wie du sagst, keine Sekundärschäden entstehen. Richtig. Und wir würden uns vielleicht selbst zerstören. Aber wenn wir nicht endlich aufhören, diesen sehr kranken Geldkreislauf aufgrund von einer Energieabhängigkeit, die völlig künstlich ist, aufrechtzuerhalten und eine Energietechnologie einzusetzen, die unseren Planeten schlichtweg zerstört, dann werden wir es auch nicht überleben. Also dann im Endeffekt kann man nur sagen, ja, also wenn wir an dem festhalten, was wir jetzt haben, dann geht es sicher den Bach runter, dann müsste man halt also gamblen und schauen, was passiert, wenn man den Joker ziehen, sprich mit diesen alternativen Methoden anfangen.
Gut, gut. Und der Punkt ist, dass uns eigentlich inzwischen klar sein sollte, dass die, wie nennen wir sie denn mal, die wirkungsvollsten Elemente dabei sind Öffentlichkeit und Transparenz.
Ja. Nun gut, dann gehen wir mal in diese Dinge hinein, die du da so gesehen hast. Also Testatica, sagst du, funktioniert, treibt mehrere 60 Watt Birnen an, und ich nehme an, diese Herren in der Schweiz könnten wahrscheinlich ein größeres Modell bauen, aber tun das eben nicht aus den genannten Gründen.
Da kann ich keine Mutmaßungen anstellen, ob sie können, ob sie wollen, ob sie, die existieren ja, ich meine, man kann sie ja fragen. Nur bis heute ist Testatica eigentlich nur unter Insidern bekannt.
Ja, erstaunlich.
Und genauso geht es auch all den anderen, mehr oder minder. Hier und da kriegen sie mal in ihrem kleinen Lokalblättle einen Drittzeiler. Irgendwie der spinnerte Jakob hat schon wieder eine Maschine erfunden, ne, hahaha. Und das war's dann. Ich meine, davon gibt es jede Menge. Einige Sachen werden dann gehypt und alle haben wieder große Hoffnungen und man schaukelt sich. Das sind dann Resonanzeffekte, die wirklich nachweisbar sind. Und die sind effektiv, aber Halleluja, ne? Und dann gibt es nicht hunderte, manchmal sogar tausende Leute, die losrennen und investieren. Ja, und komischerweise, diese Dinger, die platzen dann immer, ne?
Es gab ja auch Steon vor einem Jahr ungefähr. Hast du das mitverfolgt damals, diese irische Firma? Steon, ja. Hieß die.
Ja.
Die hatten doch so ein Ding laufen, über Wochen, und eine Webcam draufgerichtet, und es lieferte einen, ich glaube, sehr geringen, aber doch Over-Unity-Effekt. Und es geht ja vor allem einmal um das Prinzip.
Okay, Over-Unity-Effekt musst du dann mir erstmal erklären. Das Ding wurde die ganze Zeit mit, ich weiß nicht, 4 dicken Strahlern angeleuchtet. Ich hätte das mit einer kleinen Solarzelle, ich glaube, 4 oder 10 Mal so schnell laufen lassen können. Ich bitte dich, komm, bleib mal okay. Auf dem Teppich, ja?
Das heißt, du glaubst nicht, dass das eine legitime Maschine war? Okay.
Nein, also bei dem Ding hatte ich vom ersten Moment an ein ganz komisches Bauchgefühl. Mhm. Und das ist eine Sache, an die ich mich halte. Ich sage es ganz offen, ne? Ich behaupte ja nicht, wie gesagt, dass ich jetzt Physiker bin und genau erklären kann, warum das Ding nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil, wenn ich das könnte, ne, das wäre schön, weil dann wüsste ich vielleicht auch, wie man es umbaut, dass es funktioniert. Ne? So ist aus meiner Sicht das richtige Denken. Ne? Aber diese Steon-Sache auch nicht. Aber guck dir mal, ich meine, Mike Brady, Besitzer irgendwie in der Schweiz mit dicken Autos vor seiner Villa, kassiert Gelder ab von Leuten mit irgendeinem Magnetmotor und ein paar Leute, die hatten vorher schon das Ganze so weit verifiziert, dass sie gesagt haben, die Magneten erhitzen sich beim Lauf dermaßen schnell, dass das Ding nach 10 Minuten im Grunde Schrott ist. Das war eine der Aussagen. Es gab andere, die waren nicht ganz so heftig. Also Fakt ist, der Mann ist inzwischen verhaftet, die Polizeiprotokolle sind sogar im Netz erhältlich. Das finde ich einfach schade, ne? Dass auf der einen Seite Blutgläubigkeit eben ausgenutzt wird und die Leute, die gar nicht eigentlich ausnutzen wollen, aber nicht dieses kriminelle Element haben, sich gut zu verkaufen und mit tollen Versprechungen oder sonst irgendwas, gar keine Chance kriegen. Aber das ist hier doch ein Mangel der Gesellschaft. Ich meine, wozu haben wir denn diese ganzen Universitätsprofessoren, Leute, die mit 30, 40 Jahren Berufserfahrung da sind, studiert oder erfahren und alles. Ne? Da ist doch, das Schlimme ist doch die Hürde oder die Barriere oder die Blockade oder die Zensur, die zwischen dieser kleinen Außenseiterschicht von Leuten mit wirklich zum Teil spinnerten Ideen, aber verdammt nochmal, jede gute Erfindung war am Anfang mal eine spinnerte Idee. Ne? Und der ja eigentlich großen Masse der Bevölkerung, die informiert werden müsste, um dann gemeinschaftlich auch entscheiden zu können. Wahrscheinlich wird nämlich die Entscheidung dann sein, ich kann das doch ja nicht entscheiden, wieso setzen die da nicht mal ein paar Professoren rein, die das da untersuchen, die müssen das doch rausfinden. Also das folgt, was ich gerade imitiert habe jetzt mit Berliner Dialekt, wie dir wahrscheinlich aufgefallen ist, wird genau das sagen, was notwendig ist. Und es reicht, wenn du einen fragst, den ersten willkürlich auf der Straße, das kannst du jetzt aber auch bei dir in Österreich machen oder in der Schweiz. Du wirst genau diese Antwort hören. Warum? Weil es ist das einzig Logische, aber es passiert nicht. Und die Gründe, da kommen wir dann in die, ja, nicht nur in die Verschwörungen rein, sondern in die tatsächlichen Absprachen. Wenn ich Erdölfelder besäße, hätte ich auch kein Interesse, solche anderen Alternativen allzu groß werden zu lassen.
Wenn wir jetzt mal über diese Alternativen sprechen, also Steon, sagst du, war leider nichts, okay, da gehen die Meinungen natürlich auseinander, aber ich habe selbst nie geprüft, also weiß ich es nicht. Das Tatica ja, aber eben gerade mal eine 60-Watt-Lampe. Welche anderen Ansätze existieren für dich, die wirklich interessant wären? Was wär der interessanteste
Bereich,
Ansatz?
In dem Bereich, ehrlich gesagt, im Moment gar nicht.
Gar nichts?
Nein, in dem wenig. Bereich gar nichts. Allerdings gebe ich auch zu, dass ich relativ weit peripher abgedrängt habe, obwohl ich natürlich noch sämtliche Informationen, also Netjournal oder wie auch immer, was auch sonst kursiert, Newsletters, Borderland und so, kriege natürlich alles mit. Ne? Aber ich könnte dir inzwischen eine Sinuskurve aufzeichnen, die sich regelmäßig seit Jahren entzieht. Wie gesagt, immer wieder wird uns was gehypt. Momentan Rossi, kalte Fusion wieder.
Ja, wie schaut's damit aus?
Ich glaube den Leuten erstmal, prinzipiell. Ich habe auch Pons und Fleischmann damals instinktiv sofort geglaubt. Ich habe auch, wie heißt denn in unserem guten Heim,
Burkhard Heim, oh ja, ich habe da im Herbst dann eine Sendung mit Ilobrand von Ludwiger coming up. Ich habe aber schon einmal eine gemacht über Burkhard Heim, da gibt es ja jetzt ein neues Buch. Und Burkhard Heim hat, ich meine gut, er hat eine so grundlegende Theorie geschaffen, die würde sich eben auch wahrscheinlich dafür eignen, um solche Maschinen theoretisch auch zu beleuchten.
Ja,
aber
das ist ja die andere Hälfte, das ist ja dann die Erklärung, aus welchen Reservoiren möglicherweise was abzuzapfen.
Ja, ja, klar, aber ja? Ist ja mit dieser Theorie...
Ist hier nach Berlin. Bernhard Harrer hat ihn damals an die Uni geholt, hier auch für einen Vortrag. Und ich war hin und weggerissen von dem Mann. Bin nachher zu ihm hin, habe mich herzlich bedankt, habe gesagt, Herr Heim, ich habe kein Wort verstanden.
Ja, das tut
aber
man nicht.
Aber ich glaube Ihnen alles.
Ja.
Und er hat gestrahlt wie die leibhaftige Sonne und ich auch.
Ja. Na, er ist, also ich habe von ihm, es gibt von Illoban von Ludwig so ein kleines Büchlein, das seine Theorie umreißt. Unmöglich. Also es ist für mich heimisches Kauderwelsch, aber jetzt nicht böse gemeint, sondern einfach, ich verstehe, aber irgendwie so, man kriegt mit, von was er ungefähr spricht, aber, ja, das, aber das der konnte ja, mit. Der konnte damit ja die, das Massenspektrum ausrechnen und so, der konnte damit ja arbeiten. Ja. Und da, also Illoban von Ludwig hat einmal gesagt, 2 oder 1,5 Jahre für einen guten Theoretiker. Ich glaube, ich könnte mich damit 10 Jahre beschäftigen und ich würde vielleicht ein bisschen weiterkommen, gerade mit den mathematischen Grundlagen. Aber also auch diese Theorie hat sie ja nicht durchgesetzt und du sagst jetzt also kalte Fusion. Aber
Moment, sie hat sich noch nicht durchgesetzt, möchte ich sagen.
Ja, wollen wir es hoffen, dass da noch was passiert, ja?
Naja, da kann man doch, wie will ich sagen, signifikante Spuren von entdecken. Und zwar, wenn du verfolgst, wie viel von Zeit zu Zeit die Dimensionen, die in der Mainstream-Physik behandelt werden, zunehmen. Als ich zur Schule ging, waren es noch 4 Dimensionen. Und die 4., oh, das war die Zeit. Sehr kompliziert. Wir haben es jedenfalls im Unterricht nicht behandelt. Richtig?
Ja.
So, schon in den 70ern wurde von 6 Dimensionen geredet. In den 80ern, 90ern landeten sie bei 10 und sonst was. Und irgendwann mal werden sie auch bei 12 landen, und zwar bei den Burkhardt-Heimschen 12. Wetten?
Naja, die Superstrings sind ja, glaube ich, bei 11 Dimensionen inzwischen.
Naja, ja. Die stehen schon vor der Tür.
Ja, aber das ist aufgrund der Superstring-Theorie, die bis jetzt noch nichts an brauchbar auswertbaren Ergebnissen gebracht hat, soweit ich weiß. Oder gab es da schon irgendwas?
Möchte ich mich nicht dazu äußern. Ja. Dazu bin ich wirklich zu unbedarft in diesem Bereich.
Ja,
die Folge ist ganz, ganz weit aus der Entfernung. Ja. Freue mich, wenn irgendwelche lustigen Sachen erzählt werden, amüsiere mich. Aber sonst nicht.
Nee. Weil soweit ich weiß, gab es noch keine wirklich brauchbaren Dinge, währenddessen Heim eben das Massenspektrum so genau abgeleitet hat, also dass sie messen konnten im DESI so genau sie wollten und sie fanden alle Kommastellen, die er in seiner Theorie vorhergesagt hat. Seltsam. Jemand fragt da im Chat, ob du die Strompyramide von Herrn Tragwöger kennst. Und da gibt es ja tausende Dinge und ich werde das auch ein paar in den Kopf werfen, die da über den Chat reinkommen. Strompyramide von Herrn Tragwöger.
Also, dann bitte ich darum, erstmal vielen Dank, ich bitte darum dich, dass du mir das dann alles kurz mit Copy und Paste einfach rübermailst am Ende von der Sendung, dann kann ich mich drum kümmern. Ich habe natürlich auch Pyramidenenergie erwähnt an ein, zwei Stellen. Es ist bei mir verbunden jetzt im Kopf mit einem Bill Cox in Amerika,
okay.
Aber da gibt es sehr, sehr viele. Also alleine das wäre schon wieder eine Recherche von, ich schätze, mindestens 2 Wochen, um da eine Übersicht zu kriegen, was da in den letzten 30, 40 Jahren weltweit passiert ist. Ne?
Okay, aber du bist ja per Mail erreichbar. Ja? Und ich
bin
per Mail
erreichbar, klar.
Ja, ich habe deine E-Mail-Adresse ohnehin auch auf der Seite. Das heißt, wenn jemand dich das fragen möchte, soll er dir einfach eine Mail schicken. Das ist eine gute Idee.
Selbstverständlich.
Und du sagst jetzt also, diese kalte Fusion ist ein interessanter Ansatz. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, ich weiß nur, dass das momentan ordentlich Wellen schlägt und sich nicht mehr so schnell wegdefinierten hat lassen wie Ponz und Fleischmann. Andererseits ist es ein anderes Muster. Damals haben die beiden eben genannten ja ohne groß zu fragen, ich glaube, ihr Institutsdirektor war auch einverstanden damit, aber sie haben einfach sofort eine internationale Pressekonferenz einberufen und haben ihr Töpfchen da auf den Tisch gestellt, haben gezeigt, wie der Versuch funktioniert, haben die Sache meines Wissens sehr offen, sehr transparent, sehr wissenschaftlich korrekt auch präsentiert und das ließ sich natürlich nicht mehr so schnell irgendwie unter den Teppich kehren. Aber dann hat ein anderer Mechanismus gegriffen aus meiner Sicht. Und zwar haben viele Labore weltweit diesen relativ einfachen Versuch nachgemacht. Und was dann kommuniziert wurde in der Presse, und zwar auf internationaler Ebene, waren die Negativberichte. Also überall dort, wo es den Laboren nicht gelungen ist, irgendwie eine signifikante Energiezuwachs oder wie auch immer zu erzielen. Nachweislich gibt es aber auch Berichte von Laboren, die das sehr wohl geschafft haben. Die wurden einfach nicht weiterverbreitet. Und das Resultat war, dass nach kurzer Zeit Pons und Fleischmann nur noch belacht wurden. Und da, ja, diese Spinner da mit ihrer kalten Fusion mal wieder. Das hat sie ausgebremst, das hat die ganze Sache eine Weile ausgebremst, aber nicht ganz. Es wurden in den vergangenen Jahren, also seitdem, hauptsächlich in Italien, aber auch in Japan, Untersuchungen gemacht. Man kann auch im Netz öffentliche Berichte der amerikanischen Armee, der Army finden, wo es auch entsprechende Versuche gemacht worden sind. Die Ein Bericht, an den erinnere ich mich sehr gut, weil der hatte Helium plötzlich detektiert, also wurde berichtet, dass sie Helium detektiert haben. Und wenn man mit vorher mit Wasser oder Wasserstoff gearbeitet hat und plötzlich Helium hat, dann ist das ja wohl ein eindeutiges Indiz dafür, dass da auch eine Fusion stattgefunden hat. Und bei Helium werde ich dann immer hellhörig. Aber kommen wir zurück. Also Fakt ist, bis heute in der Öffentlichkeit ist kalte Fusion eine Lachnummer. Ganz anders sieht das aus, was das Ganze an Einfluss hatte auf das kollektive Über-Unterbewusste oder wie man es immer nennen will, auf das Feld etc. Sprich, in immer mehr Thrillern, Science-Fiction-Romanen oder auch Büchern, die einfach als Romane veröffentlicht werden, taucht das auf. Manchmal sogar mit einer relativ guten und korrekten Beschreibung und Quellenlage. Es ist also nicht vergessen worden, wie so viele, viele Sachen, die wir schon aus dem letzten Jahrhundert und aus dem vorletzten Jahrhundert sogar kennen. Und jetzt durch diese Sache mit Rossi, die vielleicht nicht ganz so groß aufgehängt worden ist, aber dafür anscheinend noch solider zusammengestrickt zu sein scheint, es läuft. Ich kriege fast täglich irgendwelche neuen Meldungen, wer wo wieder was in dem Bereich mit Rossis ECAT-System oder der eine dann wiederum nein dagegen und die anderen nein, die Katalysatoren sind falsch oder die und die Mischung nicht oder der und der die und die Firma verhandelt gerade wegen Marktreifentwicklung. Klar, nimm das Ding jetzt, wie es heute dasteht und sag, es funktioniert super gut, braucht es trotzdem 5 bis 10 Jahre, bevor es ein marktreifes Produkt gibt. Und diese Entwicklung bei den heutigen Preisen würde ich mit 50 bis 100 Millionen Dollar als Mindest einschätzen. Eine neue Technologie, und das ist eine Sache, die mir ja ein bisschen Bauchweh bereitet hat in diesen ganzen Jahren. Das ist ein großes Ding. Und diese vielen, vielen Leute, die man Kellertüftler nennt oder die in ihren Dachstuben oder ihren Garagen basteln und arbeiten, tun mir leid. Weil sie haben keine Chance. Es ist nicht die Zeit mehr, so etwas hinzukriegen, vielleicht mit sehr, sehr viel Glück. Ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Sondern wenn man so eine Erfindung gemacht hat, egal ob man sie erklären kann oder nicht, öffentlich alles, was man hat, jeden Versuch, auch bitte, 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 bitte die Negativergebnisse, die Versuche genau dokumentieren, die nicht funktioniert haben. Weil diese Information ist aus dem wissenschaftlichen Standpunkt her genauso wichtig wie eine Information über einen Versuch, der geklappt hat. Sonst passiert es doch immer wieder, dass immer wieder die gleichen Negativerfahrungen gemacht werden. Warum? Weil man nicht dokumentiert hat, dass die schon 10 Mal vorher gemacht worden sind. Was ist denn das für ein Schwachsinn, verdammt nochmal? Dazu dann diese Hoffnung. Ja, ich habe jetzt die Welterlösung hier und ich habe die Energiekrise der Welt gelöst. Ich werde Milliardär etc. Bill Gates wird sich vor mir verneigen. Naja, gut. Ich meine, wenn man das als Ziel hat, dann okay. Ich will keinem sein Heil verwehren.
Nur da ist man dann aber in einer Arena. Da muss man sich aber warm anziehen, wie man bei uns sagt. Also.
Unter irgendwelchen Panzerketten, um es jetzt mal ganz martialisch zu definieren. Nein, und wir haben das Internet, verdammt nochmal. Hey Leute, es gibt eine globale, riesige Anschlagtafel. Das gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte. Pack alles dorthin, was du hast, und zwar möglichst sauber, gut lektoriert, hübsch aufgemacht. Gib dir ein bisschen Mühe dafür, dass deine Idee auch in einer netten Verpackung präsentiert wird. Und dann raus damit. Wenn es die Lösung ist, mach dir keine Sorgen, du wirst dann mit Ehren überhäuft werden und du wirst genügend Geld bis an dein Lebensende kriegen. Und sei es auch nur von den Vorträgen.
In der letzten Sendung hatte ich genau so jemanden zu Gast, der also einfach versucht zu Hause, sehr amateurhaft, bastlerisch, aber ich finde es eigentlich sehr toll, wenn das jemand versucht, so eine Maschine nachzubauen, jetzt nicht selber eine zu erfinden, aber den Bedini-Motor, sagt ihr das was?
Ja, sicher. Den haben schon Schulmädchen gebaut.
Ja, den hat einmal eine Schülerin nachgebaut, erfolgreich, glaube ich, soweit ich das weiß. Wie bewertest du den?
Ja, den Ansatz? Einer von diesen vielen, vielen hundert Dingern, von denen eine Menge funktionieren und eine Menge möglicherweise nicht. Aber wir müssen sie doch in kompetenter Art und Weise behandeln. Also ein Forschungsprojekt, was sagt, okay, wie viel nehmen wir? Wir nehmen die ersten 500, die werden alphabetisch geordnet und jetzt fangen wir mal an, die auszusieben. Weil eine Menge Sachen werden einfach aus sehr schnell entdeckbaren Gründen nicht funktionieren. Nehmen wir mal an, eine Lösung, die auf wirklich Hochleistungsmagneten aufbaut, was der Traum vieler ist. Es ist relativ einfach zu definieren, welche Mengen an Ressourcen auf diesem Planeten aus diesen seltenen Erden da sind. Egal, ob sie in Südamerika oder in China sind, das ist wurscht. Und wenn wir jetzt die Schätzungen meinetwegen auch noch verdoppeln oder verdreifachen, indem wir sagen, ja, aber es ist doch noch nicht überall gesucht worden. Okay, du kannst optimistisch bleiben, so viel du willst. Fakt ist, es wird eine Zahl geben am Ende. Und diese Zahl wird dir definieren, wie viel Tonnen Magnetmaterial maximal herstellbar ist. Und wenn du das dann umsetzt oder umrechnest wieder auf die Maschinen, dann wirst du sehr schnell dazu kommen, dass du mit diesem ganzen Zeug und mit dem ganzen Aufwand, dieses ganze Zeug aus der Erde zu holen und zu verarbeiten, was ja auch nicht ohne Energie geht, trotzdem nur so viele Maschinen, obwohl die tollsten Maschinen der Welt sind, machen kannst, als wie viel der Bedarf ist, was ich jetzt von United States oder Europa oder sonst was. Und der Rest der Welt, der kann dann weiter mit Kerosinlämpchen sein Dunkel erhellen. Oder wie sehe ich das? Es ist doch Quatsch. Abgesehen davon, warum immer in diese Richtung denken, nur ein System? Nein. Die Natur zeigt uns doch, es gibt doch nirgendwo nur ein System. Es sind doch immer mehrere Systeme, die sich ergänzen, die redundant sind, die sich gegenseitig verstärken oder auch abschwächen, je nachdem. Ne? Es sind doch Systeme, von denen wir reden. Also, ich brauche doch eigentlich nur irgendwo eine Steckdose in diesen riesigen, gewaltigen Energiehaushalt, der um uns rum ist. Es ist doch alles nur Energie. Da sind sich doch die Quantenphysiker und die spirituellen Menschen nun seltsamerweise einig, bei diesem einen Satz, alles ist Energie. Aber unser Verhalten ist so, als ob dieser Satz noch nie gehört worden ist, beziehungsweise noch nie verstanden worden ist. Ich suche die Steckdose.
Ich meine, das Nullpunktfeld ist ja auch einer dieser Begriffe, die da immer so herumgeistern. Scheint ja quasi die Steckdose zu sein.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Warum soll man sich darauf beschränken? Es kann sein. Ich will es nicht abschließen. Ich habe viel zu viel Science Fiction gelesen, als dass ich irgendwas ablehnen würde von Anfang an gleich.
Ja. Aber ich meine, das Nullpunktfeld ist ja quasi dieses Hintergrundrauschen, und ich kann es jetzt nur sehr laienhaft versuchen zu beschreiben, das im Prinzip quasi die atomare Struktur auch aufrechterhält. Also diese ganzen Bewegungen, die da in Ewigkeit vor sich gehen, die Elektronen, die um den Kern brausen, diese ganze Energie kommt ja, soweit ich das verstanden habe, in dieser Theorie aus diesem Nullpunktfeld. Verstehe ich das richtig?
Das kann ich dir nicht sagen, ob du das richtig verstanden hast. Dazu müsste ich es ja erstmal richtig verstanden haben. Okay. Und das kann ich auch nicht behaupten. Nee, und deshalb habe ich das Buch der Synergie auch veröffentlicht. Und da wir jetzt nur noch 10 Minuten haben.
Nein, wir haben noch über eine halbe Stunde. Wir haben noch genau eine halbe Stunde
ziemlich. Ah, gut. Ja. Aber ich denke trotzdem, wir
20.30 Uhr. Bitte?
Wir sollten trotzdem mal umschwenken.
Ja, bitte. In welche Richtung möchtest du schwenken?
Genau in diese Richtung, warum ich eben das geschrieben habe. Um die ganze Sache von diesem sehr abstrakten, fiktiven Bereich von Nullpunkt, Energievektoren, Skalarwellen und so weiter, mal runterzubrechen dorthin, wo wir Menschen gerade uns befinden. Und zwar irgendwie, also ich sitze hier vor meinem Schreibtisch auf einem schönen, bequemen Hooper, habe ein Telefon in der Hand, gucke aus dem Fenster, sehe Bäume, vorhin hat es geplästert, im Moment ist es gerade ruhig, aber ziemlich bewölkt. So. Da befinde ich mich. Hier brauche ich Energie. Ein bisschen Strom, um mit dir zu telefonieren. Ein bisschen mehr Strom, um meine Lampe, meine Tischlampe hier anzuhalten. Übrigens keine LED und keine Sparlampe. Nein, eine ganz alte traditionelle Glühlampe.
Habe ich auch nur.
Sorry. Ich liebe die Teile und ich lasse mir einfach nicht meinen elektrischen Heizofen mit 94% Wirkungsgrad verbieten. Nicht nur das, sondern die 6% Abfalllicht benutze ich auch noch. Hey, ich benutze das Ding zu 100%, ne, die Wärmestrahlung. Okay, und noch ein bisschen Energie hier für meinen Rechner. Im Moment brauchen wir ja keine Heizenergie, so kalt ist es nicht in Berlin. So, das müsste ich doch mit meiner Intelligenz eigentlich aus dieser Umgebung um mich herum beschaffen können. So. Natürlich ist es viel bequemer, da wir ja alle ans Netz angeschlossen ist, dann zu sagen, okay, na, ich drücke hier meine 60, 80 oder wie viel Euro pro Monat ab und habe immer meinen Strom und kann immer mein Licht an- und abschalten und der Kühlschrank läuft ja auch noch, genau, den hatte ich gerade vergessen. Aber so, es ist ja auch okay, es ist ja dieses Netz schon da. Ich meine, wir sind Nutznießer einer Sache, die schon seit 3, 4 Generationen aufgebaut wird. Gott hab sie selig, unsere ganzen Vorfahren, die das Ganze aufgebaut haben und wir sitzen und nutzen es eigentlich nur noch. Okay, aber dieser andere Gedanke, warum soll der nicht auch mal ein bisschen weiterverfolgt werden? Und deshalb habe ich angefangen zu sammeln, alle Methoden, um Energieformen in andere umzuwandeln. Und natürlich ganz klar mit der Priorität der sogenannten erneuerbaren und neuen Energien und unter völliger Ignorierung, zumindest jetzt was technische Sachen anbelangt, der gesamten fossilen Energie. Also keine Gasmotoren, keine Diesel, Benziner, keine Kernkraftwerke etc. Blablabla. Ne? Dazu gibt es schon genügend andere, das machen da gibt's wunderbare Studien, Papiere, Veröffentlichungen und sonst was, abgesehen davon, alles kann man sowieso nicht machen und der Bereich der Erneuerbaren ist, glaube ich, groß genug. Und das kann ich auch beweisen. So, das Buch der Synergie hat derzeit einen Umfang von etwa 4000 Seiten, also vergleichbar Buch. Nimmt auch immer wieder zu, jedes Mal, wenn ich ein neues Kapitelteil hochlade oder eben Updates mache, Erweiterungen, Ergänzungen. Es wird auch von Zeit zu Zeit natürlich lektoriert, Korrekturen gemacht. Ich freue mich sehr, wenn sich Leute melden, die bei Projekten persönlich zum Beispiel waren und sagen, ja, sie haben da und da so geschrieben, das war so und so und das und mir sogar noch Fotos schicken und sowas, die ich dann veröffentlichen kann. Also das bringt dann das Ganze noch mehr fühlbar oder es macht es authentisch irgendwie, auch diese ganzen persönlichen Sachen. Ich habe auch meine eigene persönliche Geschichte natürlich da auch einfließen lassen. Der Aufbau ist relativ einfach. Man landet irgendwo mal auf der Startseite, wie es sich gehört. Und nach einem kurzen Vorwort wird in wenigen Zeilen gesagt, worum es geht, nämlich um uns, um unseren Planeten Erde und um die Energie. Um die Energie in ihren vielgestaltigen Formen und Farben. Ich weise gleich zu Anfang darauf hin, dass ich in mir mein liebstes System natürlich auch präsentiere. Das beruht auf einer Wirbelbewegung und dann kommt eine Zusammenfassung der jeweils ein Absatz etwa der 5 Teile, die die Arbeit betreffen und eine sehr kurz gefasste Chronologie auch, wann ich eben angefangen habe, sprich 1975 beziehungsweise 73 mit der Beschäftigung, aber 75 mit dem Sammeln und Archivieren und auch schon mal aufschreiben, bis zur Veröffentlichung am 23.03.2007, das war mein 55. Geburtstag. So, danach die Reaktionen, das steht hier unter Synergie 2.0, wird also auch verlinkt zu den Reaktionen, Zugriffsstatistiken ein bisschen. Es wurde dann ein Trailer, ein 6-Minuten-Trailer gemacht von einigen Freunden.
Der ist auch verlinkt, ja.
Der, ja, danke, habe ich gesehen. Den gibt es auch mit englischen und mit arabischen Untertiteln. Dann eine kurze Auflistung der aktuellen Updates seit der Erstveröffentlichung, zu was ich eben gekommen bin. Ja, und dann kann man starten. Wie gesagt, natürlich eine Sitemap gibt es auch, damit man alles auf einen Blick hat. 5 Teile. Der erste Teil ist die Biosphäre und da geht es um das, was wir ganz zu Anfang in unserem Gespräch angesprochen haben, die Kreisläufe, die großen Kreisläufe hier auf dem Planeten, sprich der Wärme- und der Wasserkreislauf, ihre Interaktion und der Negativeinfluss der derzeitigen Energiewandlungsmethoden, sprich Nutzung fossiler, nuklearer Energien auf diese Kreisläufe. Und ich erzähle da natürlich auch schon so ein bisschen von den Zielvorstellungen. Aber es geht, kann man sagen, im weitesten Sinne um die Sage des Prometheus, ne? Also das Licht. Und da kommt eben auch schon der Unterschied raus, oder ich versuche ihn herauszuarbeiten, zwischen dem Begriff des Lichtes und des Feuers. Und meine, würde ich mal sagen, so ein bisschen mystische oder wie auch immer zu nennende Beschreibung ist folgende. Das Feuer war einer der ersten oder vielleicht sogar der wichtigste Freund der Menschen während ihrer Menschwerdung. Das Feuer hat uns gewärmt, geschützt, hat uns ermöglicht, Nahrungsmittel besser zu erarbeiten, die Spitzen der Speere zu härten und so weiter. Dann hat es einen riesigen, riesigen Schritt ermöglicht, indem es Sand geschmolzen hat und wir die ersten Glasscheiben und Glaslinsen hatten. Für mich die möglicherweise wichtigste Erfindung oder Entwicklung in der Menschheitsgeschichte, weil eben durch die Linse völlig neue Dimensionen mikroskopisch und makroskopisch uns eröffnet worden sind, die eben weit über das hinausgehen, was unsere normalen Sinnesorgane uns erlauben. Und das hat es wesentlich, in meinen Augen macht es es wesentlich wichtiger als jetzt zum Beispiel Metalle. Aber auch die ganze Metallurgie, angefangen von der Bronzezeit und so weiter, Eisenzeit etc. Feuer war es immer. Ne? Der Schmied, Thor, er wurde zum Gott. Und die Behüter des Feuers, also da die Flamme als Heiligtum bei den Zarathustranern, ich meine, da hast du so viel. Ne? Und dann beginnt die industrielle Revolution. Und dieser alte Freund wird plötzlich zu einem Sklaven gemacht und ausgebeutet. Und er muss immer höhere Temperaturen und immer höheren Druck entwickeln. Und ihm wird immer minderwertigere Nahrung zugefügt. Am Anfang war es Holz, dann später, naja, vielleicht noch Torf und so weiter. Und dann kam Öl, Gas, heute Müll. Alles wird verbrannt. Ne? Und ja, dann wundert man sich, dass dieser alte Freund sich rächt mit seinen giftigen Dämpfen und verbrennenden Strahlen und Hitze oder sowas. Also so, das war jetzt so ein kleines mystisches Bildchen davon. Aber ich möchte eben da schon ziemlich früh die Trennung machen zwischen der Flamme an sich und dem Licht. Im Teil B, Titel Gesamtenergiekonzeption, zeige ich meinen Werkzeugkasten, weil ich denke mal, das ist für viele vielleicht ganz interessant zu sehen, wenn jemand schon so ein Riesending hier und dieses ganze heillose Durcheinander versucht zu entwirren etwas, mit was hat er das dann überhaupt geschafft, mit welchen Instrumenten, mit welchen Werkzeugen, ne? Und die zeige ich hier, das ist halt die Erfahrung, die ich gemacht habe oder die ich gewonnen habe während meiner Zeit, der Arbeitszeit an der TU, von der ich vorhin erzählt habe. Das sind halt die Instrumente der Systemtechnik und ich wende sie hier auch in mehreren Beispielen halt auch verschiedene Thematiken ein, was weiß ich jetzt, Mobilität oder wie auch anderes. Und es geht über Zielbildung, Konzeptentwürfe, Stufenwechsel, Lösungsvorschläge, eben bis hin zu Intuition, Inspiration, Vision, Religion und das letzte Kapitel heißt geplante Innovation. Also ich lasse da auch wirklich nichts aus, weil das darf man auch nicht, aus meiner Sicht. Man sollte da schon wirklich versuchen, alles mit an Bord zu haben. Teil C, kommen wir nachher drauf zurück, das ist der umfangreichste Teil. Teil D, das synergetische Modell oder auch die Messias-Maschine genannt. Das ist meine Lieblingsmaschine. Und ich denke mal, das ist legitim, wenn jemand, der alle anderen Maschinen auch präsentiert, sagt, mir gefällt übrigens die hier am allerliebsten. Steht alles drin. Im Teil D ist das eine absolut rein technisch-physikalische Darstellung, soweit das meinen Möglichkeiten, soweit ich es konnte. Viel Hinweise natürlich auf diese ganze Wirbeltechnologie, vorher haben wir schon Schauberger genannt, aber das ist ja nur eine von sehr, sehr vielen, weil das ein ganz, ganz wesentliches Element dieses Systems ist. Ich behaupte, es entspricht all diesen Wünschen und Hoffnungen, die wir haben. Ein System, was ohne Umweltverschmutzung und ohne Verbrauch von Ressourcen uns unerschöpflich viel Strom zur Verfügung stellt. So, und wenn man diesen wirklich großen Anspruch in seine Einzelteile aufteilt, dann gibt es eins, was schon verdammt lange und sehr gut funktioniert, was auch den höchsten Wirkungsgrad hat. Solche Sachen findet man dann zum Beispiel eben in Teil B, wo die Werkzeuge sind. Da wird nämlich mal verglichen die Wirkungsgrade einer großen Menge bekannter und genutzter Energiewandlungsmethoden. Und Allgemeinbildung sollte es schon heute sein, dass man weiß, dass ein normaler Dieselmotor oder ein Automotor, wie auch immer, vielleicht 35% erwirtschaftet und die neueren sind dann halt ein paar Prozent besser. Und wenn man dann mal guckt, Atomkraftwerke, 4%, 5% Wirkungsgrad, vergiss es.
Ja, aber ich muss dir da jetzt kurz, Also Teil D, also das hat insgesamt 6 Teile. Und du hast
5 Teile.
5 Teile und du hast jetzt also gerade die Struktur des Buchs der Synergie uns geschildert, so wie es online ist. Und Teil D beschreibt die Messias-Maschine.
Nein, Moment, ich sage jetzt erstmal das synergetische Modell, also die rein technische Seite. Mhm. Ne? Und...
Aber da würde ich noch gerne ein bisschen konkreter werden. Also wir haben ungefähr eine Viertelstunde und kann man deine Lieblingsmaschine dann noch ein bisschen genauer behandeln?
Das kriegen wir hin.
Okay.
Jetzt hast du mir aber einen Faden abgeschnitten, ganz hart.
Okay, ja, ich wollte nämlich ein bisschen genauer auf dieses Ding dann noch eingehen. Sorry, das war jetzt nicht meine
Absicht. Gut, also jedenfalls in diesem Teil ist jetzt die Technologie in dem Sinne beschrieben. Ich hatte gerade den Punkt mit den Wirkungsgraden erwähnt und da in der Liste ist ganz, ganz oben die Umwandlung von fallendem Wasser in Strom, sprich Hydroenergie. Sei es jetzt durch Staudämme oder Wasserfälle oder wie auch immer. In dem Moment, wo ich fallendes Wasser habe, das ist eine Umwandlung von Gravitationsenergie direkt in Rotation in Generatoren. Und damit komme ich weit über 90%. Das heißt also alleine, wenn man sich schon mal umguckt, was für Systeme sind denn jetzt schon so gut, kann ich nicht davon Teile oder Elemente dann umsetzen in diese zukünftige utopische Maschine, dann landet man da. So, das ist wie gesagt Teil D und Teil E ist dann mein Weg, der beschreibe ich das, worüber wir heute schon im Laufe des ganzen Abends gesprochen haben. Einige Leute empfinden es als Thriller und meine sei absolut spannender als ein Krimi. Das soll jeder selber entscheiden. Ich habe versucht, ganz offen und ehrlich einfach zu dokumentieren, was passiert ist, wem es passiert ist, wie es passiert ist. Und ein paar Mal kann ich auch sagen, warum es passiert ist. In vielen Fällen weiß ich es auch selber nicht. Ne? Aber ich glaube, dieser Teil macht Spaß zu lesen. So, und bevor wir Teil D, das synergetische Modell, oder wie du schon angefügt hast, Messias-Maschine, völlig richtig.
Ja, da kam von dir der Begriff, aber ich habe ihn aufgegriffen. Ja.
Ist Teil C. Und Teil C, hatte ich gesagt, ist der umfangreichste. Und da müssen wir eigentlich nicht so viel drüber reden, all dieweil. Es ist einfach eine detaillierte Darstellung sämtliche mir bislang bekannten Methoden und fängt an direkt nicht beim Hemd, sondern sogar noch unter der Haut bei unserer Muskelenergie, weil das die allererste Alternativenergie ist, die uns zur Verfügung steht. Guck dir mal die Energieumsetzung beim Fahrradfahren an. Und vergleich die mal mit irgendwelchen anderen Systemen. Da müsste eigentlich, wenn ein Weltherrscher sagt, er müsste mit einem Befehl allen Menschen befehlen, ab morgen früh fahrt ihr nur noch Fahrräder und nichts anderes, ihr faulen Schweine.
Die Hörer verlieren jetzt gerade ein bisschen. Also, du hast vorher den Wasserstrahleffekt erwähnt. Ich würde gerne ein paar konkrete Ansätze noch besprechen. Geht es da, du hast gesagt, vom fallenden Wasser die Energie. Meinst du jetzt normale Wasserkraft? Oder? Ja,
natürlich normale Wasserkraft. Okay. 95% Wirkungsgrad.
Okay, aber dann mit speziellen Turbinen meinst du?
Nein. Ganz pauschal, ob es jetzt 90%, 95%, 96% ist doch völlig egal. Muss man natürlich knauserig sein.
Also das sind wir dann heute schon dort. Das
Dreifache von jeder fossilen Umwandlung, sofern du nicht da wieder mit Rückwärmegewinnung und mit einer zweiten Turbine und bla bla und dann kommst du mit viel Mühe und Not vielleicht auf 70. Mhm. Und dort hast du ganz einfach eine Bewegung. Senkrecht, mechanisch, Rotation, Strom und du hast so einen hohen Wirkungsgrad. Aber hallo, da muss man doch mal hingucken.
Na ja, klar, also es wird auch in Graz jetzt gerade wieder ein neues gebaut. Gut, aber jetzt von den neuen Energieansätzen, wir haben jetzt noch ziemlich genau 15 Minuten.
Gut,
dann gehen wir jetzt bitte auf deinen Lieblingsansatz ein und erklär bitte, warum der beste ist und wie der funktioniert.
Das werde ich sofort, aber vorher gibt mir noch 3 Minuten für Teil C.
Okay.
Weil nach Muskelkraft gibt es Micro Energy Harvesting. Micro Energy Harvesting ist ein Grenzbereich und gerade für die Hörer deiner Sendung möchte ich darauf hinweisen, weil aus meiner Sicht ist das die interessanteste Entwicklung in der letzten Zeit. Es ist erstmals eine Schnittstelle zu diesem Gedanken, alles ist Energie. Und wenn ich irgendwo mitten in der Wüste einen Sensor habe, den ich betreiben will, dann brauche ich da nicht eine Leitung hinzulegen, sondern weiß, klar, ein 10x10 Zentimeter Solarpanel mit einem kleinen 800 mAh Mikroakku reicht absolut aus, um das Ding zu betreiben für die nächsten, was weiß ich, 30 Jahre Lebensdauer. Ne? So, aber dieser Gedanke, weil es gibt ja nicht nur Solarenergie, sondern es gibt Dutzende von anderen Methoden, die werden da beschrieben. Und da ist einiges aus meiner Sicht sehr nah zu dem, was im Bereich der freie Energie oder neue Energieforschung untersucht oder versucht wird. Es sind kleine Energiebeträge auch, die da gewonnen werden, aber da sind Leute, die arbeiten sehr, sehr offen an neuen Sachen und das möchte ich sehr empfehlen. Geothermische Energie ist allgemein bekannt, methansynthetische Kraftstoffe, klar, da ist angefangen vom Biogas bis zu Biofuels und so weiter alles drin. Dann der riesige Bereich Sonnenenergie. Ich habe gerade jetzt letzte Woche die neuen Umsetzungen der Photovoltaik, das heißt also Konsumelektronik oder allgemeine neue Systeme. Da gibt es auch ein paar sehr interessante und lustige Sachen dabei. Bis 2010 habe ich gerade abgedatet und veröffentlicht. Wärmeenergie, nur Stichwort Thermoelektrizität zum Beispiel, auch sehr interessant. Dann Wasserenergie, aufgeteilt in Fluss, Staudämme, was wir eben gerade angesprochen haben, aber eben auch die Meeresenergien, Wellen, Gezeiten etc. bis hin zu Temperaturunterschieden, OTEC-Systeme und so weiter. Dann kommt Wasserstoff- und Brennstoffzelle, Windenergie, ich würde nicht sagen Lieblingsthema bei mir, aber doch ein Thema, was ich sehr, sehr gerne habe und wo ich mich auch mit beschäftigt habe früher, intensiver und praktischer auch, Energiesparen kommt dann und dann Energiespeichern und elektrische Mobilität und allein das ist schon, ich weiß nicht, möglicherweise alleine 1000 Seiten, weil es ist ein riesen, riesen Bereich, elektrische Flugzeuge und elektrische Autos und elektrische Unterseeboote und elektrische Raumschiffe und sonst wie. Und ich weiß, dass selbst Leute vom Fach aus dem Staunen nicht mehr rauskommen, was es alles schon gibt, wer wo an was schon gearbeitet hat oder arbeitet.
Ja, das ist auch tatsächlich wirklich erstaunlich. Und ich meine, wie du jetzt sagst, also 4000 Seiten ungefähr umfasst deine Website. Ja, und
was kann ich dafür?
Keine Frage, da muss man sich natürlich damit beschäftigen. Und es ist jetzt für dich natürlich, muss man auch sagen, sehr schwierig, das Ganze jetzt im Kurzen zu schildern, aber...
Ja, du hast mir doch Zeit genug gegeben.
Ja, okay. Und jetzt bestehe ich drauf. Letzte 10 Minuten, bitte deinen Lieblingsansatz, warum und wie funktioniert er?
Genau. Also, nochmal der Hintergrund des Ganzen ist im Teil E beschrieben, wenn sich jemand dafür interessiert. Wenn sich jemand rein für die Technik interessiert, dann möchte ich bitten, den Teil D zu lesen. Die Teile sind natürlich relativ kurz, wenn man das jetzt mal vergleicht mit Teil C. Um was geht es bei dem synergetischen Modell oder der Messias-Maschine? Man kennt vielleicht den Versuch von Newton, und zwar unter dem Namen Eimer-Versuch. Der gute Mann hat damals nicht nur Äpfel beim Fallen vom Baum beobachtet, wie es scheint, sondern auch Töpfer beim Töpfern. Und ist auf die Idee gekommen, einen Eimer zu holen, den zum Drittel oder ein Viertel mit Wasser zu füllen und schön zentriert auf diese Töpferscheibe zu stellen und die dann in Bewegung zu setzen und sich dann neugierig anzuschauen, was passiert denn mit dem Wasser da drin. Und siehe an, das Wasser fängt an mitzurotieren und beginnt sich zu verformen. Heutzutage würde man von einer topologischen Verformung der Oberfläche beschreiben. Entwickelt sich eine Art Paraboloid. Man sieht es von oben, das Wasser steigt an den Wänden hoch und plötzlich sprang Herr Newton zurück, weil das Wasser ihn angespritzt hat. Also war es über den oberen Rand des Eimers hinaus gelangt. Es ist seltsam, dass dieses Prinzip nachweislich nie für Pumpen benutzt worden ist. Andererseits ist es vielleicht erklärbar, wenn man weiß, dass der Begriff Pumpe vom althochdeutschen Pompen oder so ähnlich kommt und ein onomanopoetisches Wort ist, sprich ein lautmalerisches Wort. Also es wurde abgeleitet von dem Geräusch. So, das ist, ich nenne es ejakulative Technik. Es ist rein männliche Technik. Da wird immer was abgetrennt, auf Touren gebracht oder unter Druck und dann rausgespuckt und dann wird wieder hier, ein Ventil geht wieder zu, das andere geht wieder auf, dann bam, bam, bam. So. Selbst moderne Kreiselpumpen oder solche Sachen entsprechen nicht dieser Rotation des Eimers, sondern da wird das Wasser auch nur auf eine sehr hohe Beschleunigung gebracht. Also im Grunde sind es Methoden, die mit Druck arbeiten auch. Und das ist das synergetische Modell nicht. Das synergetische Modell ist dieser Eimer von Newton, nur mit einem Loch in der Mitte unten drin. Und jetzt der Trick, wenn da Wasser drin ist und dann ein Loch im Eimer ist, dann fließt das natürlich unter dem Einfluss der Schwerkraft durch das Loch raus und ist weg. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass man diesen Eimer mit der Töpferscheibe an Land etwas tiefer setzt, mit dem Loch, also dass das Loch unterhalb des Wasserspiegels ist am Strand, und das verbindet mit einem Kanal, dann hat man das allseits bekannte Prinzip der kommunizierenden Röhren, was das Wasser hineinfließen lässt, bis es dasselbe Niveau kriegt. Und das passiert ohne Energiezufuhr unsererseits durch Ausgleich von Luftdruck und Gravitation. Das heißt also, ein Loch in einer Wasseroberfläche kann nicht existieren, es wird gefüllt, bis es sich ausgleicht und das gleiche Niveau erreicht. Jetzt habe ich also unten mein Viertel, den Eimer zu einem 10% mit Wasser gefüllt und das Wasser steht da drin. Es passiert auch nichts. Es wird auch die nächsten 10.000 Jahre nichts passieren, außer dass es ein bisschen verdunstet. Es sei denn, ich investiere jetzt etwas Energie. Bei einem kleinen Eimer ist das wirklich etwas Energie, die ich mit meinen Muskeln mache. Das kann man in dem Videoclip sehen auf der Seite. Da ist ein kleiner Ausschnitt auch von dem allerersten kleinen Modellchen von 1975, was ich damals in Damaskus, in der Nähe von Damaskus gesehen habe. Und ja, bei großen Maschinen, die dann, was weiß ich, eine Höhe vielleicht von 20 Metern haben und ein Gewicht von mehreren hundert Tonnen, da braucht man natürlich einen ordentlichen Anlassermotor. Aber ist ja kein Problem. Es gibt ja solche Motoren und wir haben ja auch schon genügend Energie, um solche Anlassermotoren zu betreiben. Jetzt passiert Folgendes. Das ganze System beginnt sich zu drehen und wie auch schon Herr Newton festgestellt hat damals, Gott hab ihm selig, das Wasser erreicht irgendwann mal den oberen Rand, spritzt raus. Ich lasse es allerdings nicht rausspritzen, beziehungsweise nicht raus und runter spritzen, sondern fange es auf in einer umlaufenden Regenrinne, nennen wir es mal so. Das Wasser wird also gesammelt auf einem höheren Niveau. Es hat eine höhere potenzielle Energie erreicht. Und wenn ich es von dort oben wieder runterfallen lasse, dann kann ich bekanntermaßen ebenfalls damit Strom produzieren und wie ich erwähnt habe vorhin betone nochmal, mit einem verdammt guten, hohen Wirkungsgrad. Der
Okay, jetzt ist mir auch klar, warum Einwand, du auf komm, die Wasserkraft so hingewiesen hast. Ja, okay.
Ja, der Sofort-Einwand ist ja, was der auch völlig legitim ist, ist, es ist aber unlogisch, oder ein Physiker würde sagen, es verbieten die thermodynamischen Grundsätze und der Energieerhaltung, dass ich weniger Energie investiere in diese Maschine, damit das Wasser hochfließt, als ich Energie kriege, wenn es wieder runterfließt. Ich werde auf jeden Fall Verluste haben und selbst wenn dieses Aufwärtswirbeln des Wassers mit einem Wirkungsgrad von selbst 99% funktioniert und selbst wenn mein Generatorset an der anderen Seite auch mit 99% funktioniert, werde ich trotzdem dann eine Effektivität nachher von 98% nur haben und ich werde nie über 100% kommen. Also wozu mache ich denn das verdammt nochmal? Und das ist natürlich eine völlig legitime Frage. Das Dumme ist, dass sehr, sehr viele Ingenieure, Physiker, Professoren oder andere maßgeblichen Leute, mit denen ich in den letzten 35 Jahren geredet habe, nicht meine Antwort angehört haben. Weil für sie war mit dieser Frage sozusagen das Thema abgeschlossen. Sie haben das Ding nämlich nicht als Frage aufgefasst, sondern als Infragestellung, quasi Ad-hoc-Aburteilung. Dann kann es ja gar nicht gehen. Hallo, langsam, langsam, Leute. So, und deshalb habe ich diesen Teil D auch geschrieben und auch versucht, so ausführlich es mir möglich war und trotzdem halt ohne Blabla, zu schildern, warum ich daran glaube, dass dieses System funktionieren könnte. Und warum ich auch ein verdammt gutes Bauchgefühl da habe.
In der Nutshell, warum glaubst du, dass es funktioniert?
Weil es das einfachste aller Systeme ist, die ich kennengelernt habe.
Ja, aber dieser Einwand, den die Leute da bringen, dem kannst du nur begegnen, ja, aber im Experiment funktioniert es, oder wie begegnest
nein,
du dem Einwand?
Nein. Also, es gab eine Menge kleine Nachbauten inzwischen auch hier in Deutschland. Ich muss den Leuten immer vorher schon sagen, bitte machen Sie sich jetzt keine Hoffnung, dass Ihre umgebaute Waschmaschine plötzlich von alleine läuft. Ja, hallo, das ist ein großindustrielles Projekt. Es braucht natürlich noch die Grundlagenforschung dazu. Aber solange es von vornherein erstmal, also das kann ja gar nicht gehen, abgehandelt wird, wie eben so viele andere Sachen auch, passiert das nicht. So, ich selber habe nicht die finanziellen Mittel, jetzt hier so eine Großforschung zu machen. Und ich denke auch gar nicht dran. Es ist auch gar nicht meine Aufgabe. Aber es wird eines Tages passieren. Diese Sicherheit habe ich, weil, wie gesagt, es sehr, sehr einfach ist. Und weil ich in meiner Analyse, auch mit Hilfe von einigen anderen, die auch da genannt werden, eine Menge Indizien schon zusammengetragen habe und eine Menge Beispiele in der Natur auch aufzeigen kann, wo ich sage, komischerweise funktioniert das in der Natur. Warum behauptet ihr also, ich könne das nicht irgendwie jetzt technisch, in einer technisch vereinfachten, simplifizierten Art und Weise auch hinkriegen?
Aber es gab schon erfolgreiche Prototypen. Oder
nein, gab's noch nicht. Woher denn? Mhm. Woher sollte denn ein erfolgreicher Prototyp?
Aber warum ist das dann dein Lieblingsansatz? Weil es gibt ja schon andere Ansätze, wo es sehr wohl Prototypen gibt, die vielleicht auf einem elektrischen System basieren.
Also das erkläre ich, wie gesagt, in Teil E.
Okay.
Das ist da wirklich erklärt und ich glaube auch sehr gut, sehr, sehr nachvollziehbar.
Mhm. Ja? Aber du kannst es jetzt nicht in Worte fassen, weil wir haben jetzt nur eine Minute.
In Worte fassen, warum es meine Lieblingsmaschine ist?
Ja, aber warum du das so den anderen vorziehst, einfach nur wegen der Einfachheit dieses Konzepts?
Im Grunde ja.
Okay.
Im Grunde ja. Alles andere ist draufgesetzt. Und da ist eine Menge draufgesetzt. Aber ich meine, lass doch den Lesern die Spannung.
Okay.
Es ist ja alles veröffentlicht, es ist ja alles da, okay. Man kann es ja alles nachlesen.
Gut, ja, kurz noch ein Ausblick, also du glaubst, dass dieser Ansatz am vielversprechendsten ist und dann noch einmal umgesetzt wird oder
ja.
Kalte Fusion vielleicht auch und dann gab es da ja noch diese... Ja,
selbstverständlich und ich hoffe, dass Dutzende und Hunderte von anderen Methoden auch gemacht werden.
Ja.
Keine Einseitigkeit.
Ja. Ja, ich meine, das ist ja vielleicht ein wichtiger Punkt aus diesem Gespräch, dass es einfach sehr, sehr viele Ansätze gibt, dass die Interessen bestehen, diese Ansätze größtenteils nicht nachzuverfolgen, aus irgendwelchen komischen Gründen. Dann
nein, bitte nicht mehr. Brauchst nicht mehr so denken. Hm. Es wird momentan werden Milliarden investiert. Milliarden, wenn ich weiß nicht, ob es hunderte Milliarden sind, aber ich glaube, wenn man global mal zusammenzählt, die letzten 2-3 Jahre, ja. Aber das sind halt Technologien, die, sagen wir mal, in den letzten 30 Jahren im eher konventionellen Bereich, zum Beispiel Concentrated Solar Voltaics jetzt als Stichwort, entwickelt worden sind und die jetzt in immer größeren Anlagen umgesetzt werden. Und das ist auch schon in Ordnung. Diese Hemmschwelle, die noch da ist, das ist eher eine psychologisch-gesellschaftliche Angelegenheit. Da müssen wir noch viel mehr machen. Und das machst du zum Beispiel mit solchen Sendungen, mit deiner Arbeit, mit der Website, genauso wie ich es jetzt mit dem Buch der Synergie mache. Dass so viel wie möglich Leute einfach merken, hey, dieses Buch, das ist schon wirklich beschrieben, voll und alles nur schwarze Tinte. Aber ich kann jederzeit die Seite umdrehen und habe wieder eine völlig neue leere Seite, wo ich völlig neue Sachen denken und vielleicht auch umsetzen kann. Da will ich die Leute hinbringen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Okay, ja, und ich hoffe, dass dir das auch gelingt. Ich meine, es gibt viele Ansätze und sehr viele Leute, die sich damit beschäftigen. Es ist ein Thema, das natürlich sehr mühsam ist, aber es ist wirklich zu hoffen, dass da irgendwann tatsächlich was weitergeht. Ich danke dir für deine Mühen und für die Zeit heute Abend. Und ja, wünsche dir alles, alles Gute und viel Erfolg für deine weitere Arbeit.
Ich danke dir ebenfalls auch für die Möglichkeit, hier auf dieser Sendung zu sein. Das erste Mal, dass es jetzt im Internet so ein Interview gibt. Ja, und dann bis auf Weiteres.
Ja, bis auf Weiteres. Danke dir.
Ja.
Schönen Abend.
Gleichfalls.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, Crop FM, das nächste Mal findet statt am 26. August und es geht um die Raumzeit. Johannes von Butler ist zu Gast und wir sprechen da unter anderem über sein gleichnamiges Buch. Freue mich schon sehr drauf. Für heute machen wir Schluss. Danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum 26. August. Macht es gut. The curtain's gonna fall.